Shouldn't it tire them?
Unter Stress. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auf Italienische? 1, 2, 3. Wir sind sehr interkulturelle. Okay, in den letzten Wochen sind wir Schritt für Schritt durch die Seligpreisungen gegangen. Und Jesus hat uns etwas sehr Wichtiges gezeigt. Wie sieht ein Mensch aus, der wirklich vom Reich Gottes erreicht wurde? Zuerst haben wir die geistlichen Armen gesehen. Menschen, die aufhören, auf sich selbst zu vertrauen und ihren geistlichen Bankrott vor Gott erkennen. Danach haben wir diejenigen gesehen, die über ihre Sünde trauern. Nicht nur über die Folgen ihrer Fehler, sondern weil sie verstehen, dass sie gegen einen heiligen Gott gesündigt haben. Dann haben wir die Sanftmütigen betrachtet. Menschen, die nicht mehr ständig versuchen, sich durchzusetzen, ihren Stolz zu verteidigen oder anderen ihre Überlegenheit zu zeigen. Und schließlich haben wir die gesehen, die nach Gerechtigkeit, Hunger und Dursten. Diesen tiefen Wunsch, von Gott verändert zu werden. Aber jetzt, Jesus beginnt, uns etwas Sichtbares zu zeigen. Denn wenn Gott das Herz verändert, dann wird das früher oder später auch nach außen sichtbar. Das Evangelium lässt einen Menschen niemals unverändert. Die unsichtbare Gnade bringt sichtbare Früchte hervor. Und so kommen wir heute zu diesen drei Seligpreisungen. Unser Predigttext steht heute Morgen in Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 7, 8 und 9. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und während wir jetzt gemeinsam durch diese Verse gehen, möchte ich, dass wir uns an etwas ganz Wichtiges erinnern. Jesus sagt hier nicht, tut diese Dinge, damit ihr Kinder Gottes werdet. Jesus sagt, so leben Menschen, die bereits zum Reich Gottes gehören. Sehr schön, dich zu sehen, mein Bruder. Das sind keine Voraussetzungen, damit Gott uns liebt. Vielmehr sind sie Zeichen dafür, dass Gott bereits begonnen hat, in uns zu wirken. Lass uns deshalb den Text Vers für Vers anschauen. Jesus beginnt mit den Worten, glückselig sind die Barmherzigen. Das Wort, das Jesus hier verwendet, beschreibt jemanden, der nicht nur Mitleid empfindet, sondern auf den Bedürftigen zugeht. Es geht nicht nur um ein Gefühl. Es ist Mitgefühl in Aktion. Denn jeder kann sagen, oh, wie traurig. Aber der Barmherzige kommt näher. Er hört zu, er hilft, er vergibt, er nimmt in den Arm und er trägt die Last des anderen mit. Und hier ist etwas, das ich heute mehrmals wiederholen werde. Jesus sagt nicht, dass wir durch Barmherzigkeit die Erlösung verdienen. Er sagt nicht, Gott will mit dir barmherzig sein, weil du ein guter Mensch warst. Die Aussage ist eine andere. Wer die Barmherzigkeit Gottes wirklich verstanden hat, wird selbst barmherzig gegenüber anderen. Das Evangelium schmilzt die Härte unseres Herzens. Und ich glaube, hier sollten wir einen Moment stehen bleiben. Denn es ist möglich, die richtige Lehre zu kennen, eine gute Theologie zu haben, über Gnade zu sprechen, über Gottes Souveränität zu sprechen, über die Bibel zu sprechen und trotzdem ein harter Mensch zu werden. Vielleicht sogar ein verbitterter Mensch. Zum Beispiel die Pharisäer. Sie kannten die Heilige Schrift sehr gut, aber sie hängelten Gott nicht. Und leider kann das auch heute passieren. Wir können Menschen werden, die schnell korrigieren, aber langsam lieben. Schnell urteilen, aber langsam zu hören. Schnell verurteilen, aber langsam mit leidenden Weinen. Und dann hören wir auf, Christus ähnlich zu sein. Denn Jesus war gerecht und heilig, aber zugleich voller Barmherzigkeit. Er verhurte Aussätzige. Er ging auf Sünder zu. Er aß mit Ausgestoßenen. Er vergab Zerbrochenen. Sogar am Kreuz, während man ihn tötete, sagte er, Vater, vergib ihnen. Und wisst ihr, was geschieht, wenn wir das wirklich verstehen? Demut. Denn wenn ich mich daran erinnere, wie viel Christus mir vergeben hat, wird es viel schwerer, auf andere heraufzuschauen. Charles Spurgeon sagte einmal, wenn jemand schlecht über dich denkt, dann ärgere dich nicht. Du bist schlimmer, als er denkt. Autsch. Aber stimmt. Und das holt uns schnell wieder vom hohen Ross herunter, oder? Das ist ein Sprichwort für mich. Vom hohen Ross herunter. Denn ein Christ vergisst niemals, woher Gott ihn herausgeholt hat. Ich finde es sehr interessant, wie Feldlazarette früher im Krieg funktionierten. Sie haben zuerst an die Gesundheit und das Leben der Menschen gedacht. Es war egal, ob die Soldaten Freunde oder Feinde waren. Dorthin kamen Soldaten völlig zerstört, ohne Kraft, bedeckt mit Blut und Schlamm. Und die Ärzte fragten nicht zuerst, auf welcher Seite kämpfst du? Verdienst du wirklich Hilfe? Wie bist du überhaupt in diese Situation gekommen? Zuerst stoppten sie die Blutung. Zuerst retteten sie das Leben. Danach stellten sie die Fragen. Denn Barmherzigkeit läuft zuerst zum Verwundeten, bevor sie ein Verhör beginnt. Und liebe Geschwister, genau das hat Christus mit uns getan. Er fand uns geistlich sterbend vor, voll von Sünden, voll von Stolz, weiter entfernt von Gott. Und er vernichtete uns nicht. Er rettete uns. Und nun sagt Jesus, so sollt auch ihr leben. Denn empfangene Barmherzigkeit wird zu Sicht wahre Barmherzigkeit. Und genau so sollten Menschen unsere Gemeinde Kompass erleben. Wie ein geistliches Krankenhaus. Einen Ort, an dem sie Rettung für ihre Not finden können. Einen Ort, an dem sie Heilung bei Gott finden können. Und vielleicht müssen wir uns heute fragen, werde ich Christus ähnlicher oder werde ich nur religiöser? Denn ein Glaube ohne Barmherzigkeit hält den Pharisäern mehr als Jesus. Eine gute Übung ist diese. Wenn wir Menschen in Not sehen oder Menschen mit Schmerzen oder Menschen, die Fehler machen, dann können wir uns eine einfache Frage stellen. Was würde Jesus an meiner Stelle tun? Was würde Jesus tun? Und während wir weitergehen, kommen wir jetzt zur nächsten Seligpreisung. Glückselig sind, die reinen Herzens sind. Hier geht Jesus noch tiefer. Denn jetzt spricht er nicht mehr nur über unsere Taten, sondern über unser Inneres. In der Bibel bedeutet das Herz nicht nur Gefühle. Es umfasst unsere Gedanken, unsere Motive, unsere Wünsche, unsere Willen, unser ganzes inneres Leben. Und Jesus sagt etwas Radikales. Gott möchte nicht nur ein religiöses Äußeres. Gott möchte eine innere Veränderung. Denn es ist möglich, von außen sauber auszusehen und innerlich zerstört zu sein. Genau das war das Problem der Pharisäer. Von außen korrekt, von innen voller Stolz, Euchelei und geistlichem Tod. Und ehrlich gesagt, das ist auch heute noch eine der größten Gefahren für die Kirche. Wir können die christliche Sprache lernen. Wir können christliche Kultur und Traditionen lernen. Wir können Lieder lernen. Wir können Bibelverse lernen. Wir können lernen, geistlich auszusehen. Aber Gott schaut immer noch auf das Herz. Diese neue Generation, Millennials, Centennials, Alpha, die neue Generationen, sind von Äußerlichkeiten besessen. Von dem, was man in den sozialen Medien sieht. Heute bearbeiten Menschen ihre Fotos. Wusstet ihr das? Man weiß oft gar nicht mehr, was echt ist und was nicht. Mit KI kann ich heute mein Gesicht verändern, meinen Körper verändern, meine Bilder verändern. Schaut einmal hier. Hier sind zwei Fotos von mir. Welches ist das echte? Meine Frau mochte die großen Muskeln auf dem zweiten Bild. Aber meine kleine Eimer. Aber genau darum geht es. Ich kann mein äußeres Bild verändern. Mein Aussehen. Das, was ich der Welt zeige. Aber was mache ich mit meiner inneren Leere? Was mache ich mit meinem Schmerz? Liebe Geschwister, das Evangelium sagt uns etwas sehr Befreiendes. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu schminken. Er ist nicht gekommen, um uns zu verkleiden. Er ist gekommen, um uns zu verändern. Und hier müssen wir etwas Wichtiges verstehen. Reinen Herzens bedeutet nicht absolut Perfektion. Denn dann hätte keiner vor uns Hoffnung. Die Idee hier ist Integrität, Aufrichtigkeit, Aufrichtigkeit. Es bedeutet, aufzuhören, ein Doppelleben zu führen. Es bedeutet, aufzuhören, die inneren Risse unseres Herzens mit äußeren Masken und Verkleidungen zu verbergen. Wir sprechen von einer Integrität, die aus der Wiederherstellung entsteht, die Gott in unserem inneren Leben wirkt. Nach dem Brand im Jahr 2019 sahen Millionen Menschen Bilder der brennenden Notre Dame de Paris. Erinnern Sie sich daran? Die Flammen zerstörten das Dach. Die Spitze stürzte ein. Es sah so aus, als würde Jahrhundertgeschichte vor den Augen der Welt verschwinden. Aber dann geschah etwas Interessantes. Die Restaurierung begann. Und die Experten entdeckten, die wahre Herausforderung war nicht, das wieder aufzubauen, was alle sehen konnten. Das Schwierige war, das zu reparieren, was niemand sehen konnte. Die inneren Strukturen, die geschwächten Steine, die verborgenen Balken, die tiefen Schäden durch das Feuer. Denn eine Wand kann von außen schön aussehen und trotzdem innen stark beschädigt sein. Dann kamen Architekten, Handwerker und Restauratoren und sie arbeiteten viele Jahre an Orten, die kaum jemand besuchen würde. Verborgene Orte, unsichtbare Teile. Warum? Weil sie etwas Wichtiges verstanden. Wenn man nur die Fassade repariert, bleibt die Kathedrale trotzdem krank. Zuerst muss das Tiefe geheilt werden. Und liebe Gemeinde, genau das macht Christus. Viele von uns wollen, dass Gott nur unsere Fassade verbessert. Wir wollen uns besser fühlen, besser aussehen, ein besseres Bild haben, dass unsere Familie von außen gut aussieht, dass unsere Ehe gut aussieht. Aber Jesus kam nicht nur, um die Fassade zu reparieren. Er kam, um die innere Struktur der Seele zu erneuern. Denn ein reines Herz ist nicht einfach eine neue Farbe auf einer kaputten Wand. Es ist eine tiefe Erneuerung durch die Hände des Meisters. Und wenn Christus sein Werk vollendet, dann ist die äußere Schönheit nur das Ergebnis der inneren Veränderung. In diesem Sinn sind wir alle ein wenig wie die Kathedrale von Notre Dame. Die Menschen sehen unser Leben wie Touristen, die Türme und Wände sehen, das Äußere. Aber die Restauratoren sehen die verborgenen Risse, so wie Jesus unser Leben sieht. Wir schauen auf unser Äußeres. Gott schaut auf unser Herz. Und so wie das Feuer die Struktur der Kathedrale beschädigt hat, hat die Sünde die Struktur unserer Seele beschädigt. Aber wir wissen, Christus kam nicht nur, um Wände zu streichen. Er kam, um die Fundamente zu erneuern, damit ein reines Herz entstehen kann. So sieht die Kathedrale von Notre Dame heute von innen aus. Denn Jesus verspricht, denn sie werden Gott schauen. Nicht erst in der Ewigkeit, schon hier. Denn je reiner unser Herz wird, desto klarer erkennen wir die Gegenwart Gottes. Die Sünde verhärtet, die Sünde verdunkelt, die Sünde kühlt unser Herz ab. Aber Heiligkeit macht uns wieder empfindsam für die Stimme des Herrn. Johannes Calvin schrieb, wir können Gott nicht anschauen, ohne zugleich in sein Bild verwandelt zu werden. Und vielleicht müssen einige von uns heute aufhören, Dinge vor Gott zu verstecken. Denn das, was wir verstecken, beginnt irgendwann über uns zu herrschen. Aber das, was wir ins Licht bringen, bringt Christus zu heilen. Und während wir weiter durch diese Seligpreisungen gehen, kommen wir nur zum letzten für heute. Glückselig sind die Friedfertigen. Und wieder überrascht uns Jesus. Denn er sagt nicht, glückselig sind die, die Frieden mögen. Nein, er sagt, glückselig sind die Friedfertigen. Menschen also, die aktiv für Versöhnung arbeiten. Und das ist sehr wichtig. Denn das Evangelium selbst ist eine Botschaft des Friedens. Der Römerbrief sagt, dass wir früher Feinde Gottes waren. Aber Christus kam, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Jesus stiftete Frieden zwischen einem heiligen Gott und rebellischen Sünden. Und nun spiegeln die Kinder Gottes genau diesen Charakter wider. Aber Vorsicht! Friedfertig zu sein bedeutet nicht, Konflikte um jeden Preis zu vermeiden. Es bedeutet nicht, die Wahrheit zu relativieren. Es bedeutet nicht zu sagen, ach, das ist nicht so wichtig. Jesus hat niemals die Wahrheit geopfert, um Spannungen zu vermeiden. Erinnert euch, letzte Woche haben wir gesehen, dass Sanftmut nicht bedeutet, keine Kraft oder Entschlossenheit zu haben. Ganz im Gegenteil. Biblischer Frieden bedeutet nicht die Abwesenheit von Konflikten. Biblischer Frieden bedeutet Versöhnung auf der Grundlage der Wahrheit. Deshalb wird ein Friedensstifter in Liebe konfrontieren, vergeben, Einheit suchen, Spaltungen vermeiden, keine Gerüchte verbreiten und keine Freude daran haben, Menschen zu zerstören. Und wie nötig ist diese Seligpreisung heute? Denn wir leben in einer Kultur, in der ständig gestritten wird. Politische Streitigkeiten, familiäre Streitigkeiten, Streit in sozialen Medien, Streit sogar in Gemeinden und sehr bald vielleicht Streit wegen der Fußballweltmeisterschaft. Zumindest bei mir zu Hause, meine Argentinerfrau. Ach, und Kollege. Nein, das ist nur ein Witz. Menschen zerstören andere mit ihren Worten. Aus Stolz, aus Egoismus. Und mitten in dieser lauten Welt ruft Jesus Menschen hervor, die Frieden bauen. Und damit komme ich zu einem letzten Bild. Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen viele europäische Städte in Trümmern. Gebäude waren zerstört, Straßen lagen in Ruinen, Familien waren getrennt. Aber das Beeindruckende war, danach kamen Menschen, die Wein wieder Aufbau halfen. Einige räumten Stein für Stein den Schutt weg. Andere bauten Brücken wieder auf. Andere restaurierten zerstörte Kirchen. Ohne sie wären die Städte nie wieder auferstanden. Und Geschwister, genau das tun Friedensstifter. Sie bauen Brücken dort, wo die Sünde Mauern errichtet hat. Sie bringen Versöhnung dorthin, wo Zerstörung war. Und das ist schwer, denn Zerstören ist immer leichter als Wiederaufbauen. Jeder kann ein Zimmer anzünden, aber ein Haus wieder aufzubauen braucht Zeit, Tränen und Liebe. Und dann beendet Jesus diese Seligpreisung mit den Worten: Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Warum? Weil sie ihrem Vater ähnlich sind. Denn unser Gott ist ein Gott der Versöhnung. Und wenn wir nun diese drei Seligpreisungen zusammen betrachten, sehen wir etwas Wunderschönes. Der Barmherzige spiegelt das Herz Christi für den Bedürftigen wider. Der Mensch mit reinem Herzen spiegelt den Wunsch Christi nach wahrer Heiligkeit wider. Und der Friedensstifter spiegelt das Werk Christi wider, der Sünden mit Gott versöhnt. Mit anderen Worten, diese Seligpreisungen sind nicht nur Gebote. Sie sind ein Porträt von Jesus. Und je länger wir mit ihm gehen, desto mehr beginnen wir, dem König ähnlich zu werden. Vielleicht langsam, vielleicht durch viele Kämpfe, vielleicht mit vielen Stolpersteinen auf dem Weg. Aber ein wahrer Gläubiger kann nicht derselbe bleiben. Denn dort, wo Christus regiert, beginnt sich etwas zu verändern. Unaufhaltsam. Und mein Gebet ist, dass unsere Gemeinde nicht nur für gute Lehre bekannt ist, nicht nur dafür, dass wir die Bibel studieren, sondern auch für sichtbare Barmherzigkeit. Dass wir nicht nur geistlich aussehen, sondern reine Herzen vor Gott haben. Und dass wir nicht Menschen sind, die noch mehr Spaltung bringen, sondern Männer und Frauen, die den Frieden Christi in eine zerbrochene Welt tragen. Denn an das Reich Gottes glaubt man nicht nur, man kann es auch sehen. Amen.